Alkoholfreies Bier, Tosja. Wie stehst du dazu?
Ja, gut.
Kannst du trinken?
Ja, gerne. Ich trinke ja kein alkoholhaltiges Bier.
Ja, ich trinke ab und zu gerne jetzt inzwischen mal, eigentlich trinke ich gar kein Bier, aber so ein alkoholfreies Bier trinke ich gelegentlich mal, weil irgendwie ja, und irgendwie ist es auch immer noch das, was am nächsten so dem kommt, was man sonst so hatte am Samstagabend. Weil alkoholfreier Wein ist ja die Seuche, ne?
Da möchte ich widersprechen. Ich hatte schon einen sehr guten alkoholfreien Wein im Glas.
Ja, ich glaube, du kennst auch Leute, die das kennen. Ich erinnere mich, dass du mir mal erzählt hast von Tonias Kittes, der dir persönlich einen alkoholfreien Wein serviert hat.
Das stimmt.
Dieses Privileg ist leider nicht jedem von uns gegeben. Naja, unser Kollege Max Novrot hat recherchiert, warum es eigentlich nicht so fürchterlich viel alkoholfreies Altbier gibt. Es gibt nämlich alkoholfreies Füchschenalt und Ürige.
Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. Und so Frankenheim und so?
Also Diebels und Frankenheim hatten tatsächlich alkoholfreie Sorten und haben die aber abgeschafft. Ja, wild, ne? Und das Ding ist, es ist ziemlich teuer, Bier zu entalkoholisieren. Und wahrscheinlich kann man dann gleichzeitig nicht so furchtbar viel Geld damit verdienen, stelle ich mir so vor.
Weil Altbier, naja, das sage ich jetzt nicht.
Ich sage jetzt gar nicht. Wie dem auch sei. Naja, könnte ja sein. Aber jedenfalls, alt bleibt alt und nicht alkoholfrei. Das schreibt Max am Ende von seinem Artikel und das fand ich sehr interessant.
Ja.
Wenn man aber jetzt alkoholfreies Bier links liegen gelassen hat und das Altbier getrunken hat, dann darf man ja nicht mehr Auto fahren. Jetzt
im besten Falle nicht.
Überleitung des Jahrtausends, dann sollte man vielleicht lieber die Rheinbahn nehmen. Und da gibt es Neuigkeiten.
Da gibt es Neuigkeiten, über die habe ich gesprochen mit Alexander Esch.
Da geht es um Schwellen.
Es geht um ein Wort, was ich jetzt hier noch einmal kurz ausspreche. Dass ich habe 4 Anläufe gebraucht. Kunststoffschwellen.
Kunststoffschwellen. Auf die Episode. Kunststoffschwellen, was es damit auf sich hat und warum das die Rheinbahn sehr viel Geld kostet, darum geht es gleich. Außerdem geht es um Fortuna.
95, ole. Habe ich noch nie gesungen, ich war noch nie im Stadion. Aber Fortuna ist regelmäßig im Stadion und unter anderem die nächsten beiden Male, um vielleicht aufzusteigen. Relegation ist das Stichwort.
Und du hast mit unserem guten Sportreporter-Kollegen und Fortuna-Chefberichterstatter Gianni Costa darüber gesprochen, wie die Chancen stehen. Und wer jetzt nicht so unbedingt ins Stadion geht und sich dafür interessiert, der geht vielleicht zum Japan-Tag.
Yes.
Ein Highlight
mit vielen Highlights. Also es gibt einen japanischen Popstar zu sehen. Es gibt an verschiedenen Stellen wirklich krasse Preise zu gewinnen. Das kann ich schon mal verraten. Und natürlich das Feuerwerk. Also ein Highlight jagt das nächste am Japan-Tag.
Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin hier in der Redaktion mit Tosja Kormann.
Yes! Da bin ich wieder. Wuhu! Ihr hört Folge 316 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 5,40 Meter.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben. Herzlich willkommen zum Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
Mein Name ist Tosja Kormann und one more time darf ich dies auch für eine kleine Weile tun.
Ja, und ich gucke gerade mal, ob uns jemand geschrieben hat. Ja, Uli hat uns geschrieben und mir zur Schwangerschaft gratuliert und gesagt, ob ich schon mal über einen digitalen Zwilling nachgedacht habe. Er hätte nämlich gesehen auch einen Bericht auf Dreisat, wo eine schwangere chinesische Moderatorin sich auf diese Weise vertreten lässt. Ich soll es mal ausprobieren. Ja, ich habe keinen digitalen Zwilling, aber einen Podcast-Schwester namens Tosja. Das passt gut. Aber meine Stimme ist ja schon geklont worden von der Rheinischen Post. Ne? Es gibt ja einen Audio-Avatar von mir. Also soweit fällt es das nicht. Das Audio-Avatar sagt aber nur das, was man ihm vorgibt zu sagen. Und Gott sei Dank kann ich dann nur sagen, es ist der nächste Schritt wahrscheinlich, dass es meine Identität annimmt und mich ersetzt. Nee, das gibt es noch nicht, aber ja. Insofern. Und Holger hat auch gratuliert. Liebe Helene, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für die Schwangerschaft. Freue mich. Beste Grüße, Holger. Danke, Holger. Ich weiß das zu schätzen. Wenn ihr uns auch schreiben wollt, dann tut das gerne. Entweder per Mail an rheinpegel@rheinische-post.de oder per WhatsApp an 0160 80 80 844. Und ich finde ja, bei der Rheinbahn ist das so. Irgendwie ist es ja ein nettes, kleines, charmantes Unternehmen, wo auch noch der Ingenieur, der in der Halle steht, oder der nicht nur Ingenieur, sondern auch tatsächlich der Handwerksmeister, der da in der Halle steht, echt Aufstiegschancen hat und prinzipiell bis zum Vorstand kommen kann. Aber gleichzeitig, manche Sachen laufen so hemdsärmlich, dass ich denke, mein lieber Scholli, das hätte man auch vielleicht ein bisschen professioneller lösen können.
Also besser könnte ich es nicht ausdrücken. Es gibt Situationen, da frage ich mich, da guckt doch noch mal jemand drüber, oder? Also ja, so geschehen jetzt. Es wurden besagte Kunststoffschwellen verbaut an 6 Positionen im Gleisnetz. Mhm. Und als das dann alles, ich stelle mir das so vor, dann legen die so das letzte Werkzeug weg und dann wird sich so in die Hände geklopft und so.
Endlich
und dann
geschafft, Projekt abgeschlossen.
Dann guckt da nochmal jemand hin und sagt so, ach so, das sind ja die Falschen. Die sind ja überhaupt gar nicht zugelassen.
Ja, dumm gelaufen und das hat richtig Geld gekostet oder kostet noch richtig Geld. Das ist natürlich insofern bitter, als dass die Rheinbahn jetzt mit dem Geld auch nicht unbedingt um sich werfen sollte, als ein Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs, was ja generell eher unterfinanzierter Bereich ist. Und über all das hast du gesprochen mit dem großartigen Alexander Esch.
Yes. Wie schön, dass wir ein weiteres Mal an diesem, naja, sich nicht sehr stark verändert habenden Konferenztisch sitzen hier in der Düsseldorfer Lokalredaktion. Und als wäre kaum Zeit vergangen, sprechen wir über die Rheinbahn. Das haben wir ja schon des Öfteren gemacht. Es ist wieder was los bei der Rheinbahn. Diesmal geht es um Kunststoffschwellen. Jetzt habe ich es geschafft, dieses Wort auszusprechen, die wieder abgebaut werden müssen. Was bedeutet dieser Satz?
Ja, das ist ein bisschen komplexere Geschichte, die sich da im Hintergrund verbirgt, weil, dass man die Rheinbahn mal ein paar Schwellen austauscht oder so, das passiert natürlich hin und wieder mal.
Ich möchte da sofort einhaken. Ja, über was für Schwellen sprechen wir? Also was sind diese Schwellen?
Wenn man sich die Gleise vorstellt, wie sie durch die Stadt verlegt sind, dann liegen quer dazu, darunter immer so, ja, soll man sagen, Bretter. So.
Ah.
Ne? Und die liegen dann im Kiesbett oder im Schotterbett.
Das sind Kunststoffschwellen.
Nee, nicht unbedingt, aber es sind Schwellen. Erstmal. Mhm. Und die gibt es aus unterschiedlichen Materialien, vor allem aus Holz und Beton sind die in der Stadt verbaut. Und aber seit Neuestem auch zu viel gesagt, aber seit einigen Jahren gibt es das eben auch aus Kunststoff.
Ich verstehe.
Was eben auch so einige Vorteile hat. Ja, und jetzt hat sich aber herausgestellt, dass da Schwellenlagen, für die es gar keine Zulassung gab. Also das hat jetzt das Unternehmen doch intern sehr beschäftigt und mit dem Endergebnis, dass die, obwohl sie ja noch gar nicht so lange liegen und eigentlich man nicht dachte, dass man da jetzt schnell wieder ran müsste, müssen die tatsächlich alle wieder ausgebaut werden. Es geht um einige hundert, immerhin Schaden auch von einer mittleren sechsstelligen Summe.
Ja.
Also schon verwunderlich.
Ja, das ist tatsächlich verwunderlich. Also wie kann das passieren? Also ja, wie kann
das
passieren, dass an mehreren Stellen
das? Sie kriegt es am Ende auch selber nicht ganz erklärt. Mhm. Die Geschichte geht jetzt so, dass ein ehemaliger Abteilungsleiter unterschiedliche Arten von Schwellen hat verbauen lassen. Unter anderem eben auch Kunststoffschwellen, für die es keine Zulassung gab. Dass die einfach, durften einfach nicht verwendet werden.
Das bedeutet,
offiziell.
Die entsprechen dann einer gewissen Norm nicht oder haben.
Genau, oder okay, es hat, die entsprechenden Prüfinstitutionen haben das nicht angeguckt. Also das Eisenbahnbundesamt ist eine Institution, die solche Zulassungen gibt. Aber gleichzeitig braucht man das hier eben auch immer von der technischen Aufsichtsbehörde. Und das ist in dem Fall die Bezirksregierung halt in Düsseldorf. Und da gab es jetzt so rund 300, für die es weder vom einen noch vom anderen irgendeine Zulassung gab. Und trotzdem sind die verbaut worden. Und dieser Abteilungsleiter ist mittlerweile auch nicht mehr beim Unternehmen. Der hat das Unternehmen verlassen. Und so richtig aufgeklärt kriegt man es nicht mehr. Warum hat er das gemacht? Es ging wohl nicht um persönliche Bereicherung, aber auf jeden Fall um einen eklatanten Fehler. So sagt es auch der Vorstand Richards, der technische Vorstand, also der da zuständig ist auch, die es da gegeben hat. Und ja, also am Ende muss man sich natürlich dann schon fragen, wie konnte das passieren? Unternehmen wieder Rheinbahn, da Schwellen zu verbauen, für die es keine Zulassung gibt, was ja am Ende dann auch ein Sicherheitsproblem hätte sein können. Nicht
umsonst. Das ist meine Frage. Könnte die Folge sein von so einer nicht zugelassenen Schwelle?
Genau, also dass sie das gar nicht aushält, den täglichen Rheinbahnbetrieb, wenn man das mal zu Ende denkt. Mhm. In dem Fall ist es nicht so. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die irgendwie Schaden nehmen würden. Trotzdem wird das nun wöchentlich gemonitort von der Rheinbahn. Da fahren Teams raus und gucken sich alle Stellen an, 6 Stück in der Stadt, wo die verbaut sind, und gucken sich jede einzelne Schwelle an, ob da auch alles gut ist. Mhm. Man hat versucht, das zu heilen im Nachhinein, indem man die Technische Universität München, die da solche Gutachten erstellt, da beauftragt hat, diese Kunststoffschwelle eines bestimmten Typs auf Herz und Nieren zu prüfen. Und das hat man gemacht, da gibt es dann so spezielle Prozedere. Die hat das auch zum großen Teil gut gemeistert, diese Schwelle. Aber eine von den beiden, die da getestet wurden, ist bei einem speziellen Test durchgefallen und kaputt gegangen. Und da sagt jetzt der Forscher, ja, aber das ist eigentlich eine Situation, die gibt's eigentlich so gar nicht in der Realität. Also da wird quasi die Schwelle nicht ins Schotterbett gelegt, wo sie gleichmäßig aufliegt, sondern einfach nur auf quasi die Gleise gelegt, also auf zwei Punkte links und rechts und dann in der Mitte, wo eben keine Unterstützung ist, so eine Tonnenlast ausgeführt. Und da ist sie einmal kaputt gegangen. Naja, und jetzt hat man sich davon verabschiedet, die doch irgendwie zuzulassen und die müssen alle wieder raus. Und es gibt aber noch weitere Fragezeichen. Also da sind auch Kunststoffschwellen verbaut. Da gibt es dann vom Eisenbahnbundesamt zwar eine Zusatzung, aber von der technischen Aufsichtsbehörde gab es die nicht. Da hat man versucht, das jetzt nachzubessern. Aber noch sind die Genehmigungen nicht da. Dann gibt es wiederum andere, für die gab es nur so eine probeweise Zulassung. Jetzt ist aber bei einer Schwelle hat sich herausgestellt, ja, die wird jetzt aber doch gar nicht verbaut. Es gibt, und jetzt müssen die eben auch raus. So kommt man auch insgesamt auf 700 Schwellen in der Stadt, die jetzt bis Ende des Jahres ausgebaut werden müssen.
Ich verstehe. Also ich hänge immer noch ein bisschen daran, dass das einfach, also irgendjemand muss ja gesagt haben, ja, machen wir. Mhm. Und das ist dann immer so, das ist der Punkt, wo ich dann immer so hänge, weil ich denke, also.
Ja, der Verantwortliche hat, ich weiß nicht, aus welchen Motiven das getan. Das ist eben, wie gesagt,
genau, was könnten so Motive sein? Das finde ich wirklich spannend.
Genau, ja, vielleicht wollte er, weiß ich nicht, also das ist jetzt wirklich aber sehr spekulativ, neue Wege zu gehen, jetzt mal im besten Sinne, ne? Also versuchen, eine Schwelle auszuprobieren, die besonders günstig ist. Vielleicht erfüllt er da bestimmte Ziele innerhalb seiner Abteilung, Kosten sparen oder so. Und dann setzt er mal auf dieses Modell oder so, ne? Also vielleicht, keine Ahnung, ist er selber hat er nicht mehr durchgeblickt, wie viele unterschiedliche Schwellenarten und Typen da verbaut wurden. Aber das ist ja wirklich sehr spekulativ.
Ja, ich verstehe. Was nicht spekulativ ist, ist die Zahl. Also es sind 651 Schwellen an der Zahl, die da ausgetauscht werden sollen. Das dauert natürlich. Also du hast gerade schon beschrieben, dass da jetzt irgendwie neue Taskforces gegründet werden, die da einmal die Woche sich die Schwellen angucken. Also ich sage das jetzt mit einem kleinen Lächeln in der Stimme, weil ich das irgendwie mir auch so vorstelle. Das ist absurd, aber also genau, irgendwie schon. Aber das ist ja also ein bisschen wahrscheinlich auch Arbeit, die man sich hätte sparen können. Wie lange dauert das jetzt alles? Also was ist da so
tatsächlich
anberaumt?
Das kann ich auch nachvollziehen, das ist gar nicht so das große Ding. Also das macht man dann irgendwie nachts vor allem und immer wieder müssen Schwellen ausgetauscht werden. Also wirklich zum großen Teil außerhalb des laufenden Betriebes wird da einfach die Schwelle rausgenommen und eine neue drunter geschoben. Das ist jetzt am Ende, muss man sagen, ist der Schaden wirklich nicht groß, überschaubar. Man kann mal zur Einordnung sagen, insgesamt liegen 500.000 Schwellen in der Stadt. Und das ist dann schon eine kleine Menge nur. Und Richards hat auch mal so zum Vergleich gesagt, es gibt gerade Probleme zudem noch mit Betonschwellen, die eigentlich komplett zugelassen sind, aber wo sich jetzt im Nachhinein, nach, weiß nicht, 20 Jahren im Einsatz rausgestellt hat, da gibt's einen Typ, der macht Probleme. Der ist auch in Düsseldorf verbaut worden, den hat man sich jetzt genauer angeguckt. Und
also
tatsächlich,
ein Typ Schwelle, nicht ein
genau,
Typ Mensch.
Typschwelle. Also Typschwelle. Typ, ja. Und da sind Haarrisse gefunden worden und so weiter. Und da geht es um 1000 Schwellen, also deutlich mehr. Und obwohl eben zugelassen, mussten die eben auch ausgetauscht werden. Zum Teil konnte man in Wittlar mal nur ganz langsam fahren und so, weil da diese Schwellen verbaut waren. Und das ist ja auch relativ spurlos jetzt so an uns vorübergezogen, ohne dass wir alle gemerkt haben, oh Gott, die Einbahn, da über die normalen Verspätungen hinaus ging dann nichts mehr. Aber dass die Schwelle als Herausforderung für das Unternehmen.
Wie viel Meter ist wohl am Stück so 651 Schwellen? Also denke ich gerade, weil als du das gerade jetzt so nochmal, als ich es gelesen habe, dachte ich, das ist ja eine Menge.
Welchen aber Abstand die liegen?
Immer so
weiß
halber
ich
Meter,
genau.
Meter,
ja,
sowas oder?
Vielleicht, genau. Und da geht es wirklich um sechs Stellen in der Stadt, wo die dann in bestimmten Anlagen so hintereinander verbaut wurden. Also man muss dann an diese sechs Stellen fahren und die da rausholen. Also es ist jetzt nicht über die ganze Stadt verteilt, überall oder so, um eine einzelne Schwelle.
Also hat es wahrscheinlich auf den Fahrplan und so nicht sehr viel Auswirkung.
Genau, hat es nicht.
Trotzdem auch irgendwie.
Geld, das man sich hätte sparen
Also
kann.
Es ist Geld, es ist irgendwie
Arbeit
eine,
auch vor allem, die da reingesteckt worden ist, das aufzuarbeiten. Jetzt diese Teams auch, die das immer wieder angucken müssen.
Ja. Und wie gesagt, die große Frage, wie kann es dazu kommen? Und wie es zu bestimmten Dingen kommt in diesem Unternehmen, haben sich sicher auch die beiden Vorstände gefragt, Annette Grebbe und Michael Richards, die hast du interviewt letzte Woche. Also du bist auch aus anderem Grund gerade irgendwie im Thema.
Rheinbahn.
Und das heißt, das ist natürlich jetzt wie du schon erklärt hast und wie ja jetzt auch irgendwie gewahr wird, ein eher kleinerer Vorfall, also das macht jetzt nicht das ganze Ding irgendwie nochmal schief oder so, aber das natürlich, dass es zu so kleinen Rumpeligkeiten kommt in einem auch großen Unternehmen, kommt ja trotzdem irgendwo her. Und die Rheinbahn nimmt sich gerade selber so ein wenig unter die Lupe, was das angeht, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist zwar natürlich jetzt schwer zu beobachten, sind das strukturelle Schwächen gewesen, die dazu geführt haben, dass dieser Mitarbeiter da diese Schwellen hat verbauen lassen können? Andererseits betont die Rheinbahn, man hat jetzt die Prozesse so umgestellt, dass das nicht mehr passieren kann, dass da so einer, weiß ich nicht, so im Alleingang für solche Folgen sorgt. Ja, aber tatsächlich ist es so, es gibt Befragungen der Mitarbeiter, Workshops und so weiter, wo von innen heraus, also das hat die neue Rheinbahnsprecherin Annette Grabbe so vorangetrieben, von innen heraus so dieser Veränderungsprozess, der eben nötig ist für das Unternehmen, passieren soll. Und da geht es eben auch darum, Schwächen des Unternehmens auch aufzudecken, aber auch die Stärken. Also auch zu sagen, was läuft richtig gut, wo können wir einfach dranbleiben und es weitermachen, aber wo gibt es eben auch Schwächen. Und da ist schon ein Punkt, so die Umsetzung von neuen Dingen, so Prozesse strukturiert, mit den entsprechenden Verantwortlichkeiten umzusetzen, einer bestimmten Effizienz und Geschwindigkeit. Das ist schon ein Punkt, der da offenbar rauskommt und wo das Unternehmen auch ran muss.
Ja, es ist ja schon ein relativ moderner Ansatz, finde ich, sich so ein bisschen selber umzuschauen, ne, und zu gucken, was, wie du gerade schon gesagt hast, auch mit Workshops, mit Befragungen, also vielleicht auch Mitarbeitende mit einzubeziehen, die jetzt in anderen Abteilungen oder so ein bisschen weiter weg sich bewegen. Also das stelle ich mir schon sehr sinnig vor, weil natürlich die Rheinbahn, wie gesagt, jetzt auch diese Summe, um die es da jetzt geht, ist nicht wahrscheinlich für mich lebensverändernd.
Für das Unternehmen auch nicht.
Die Rheinbahn natürlich jetzt vielleicht nicht. Es gibt ja auch Finanzpläne und irgendwie Zahlen, mit denen da hantiert wird. Und ich habe eine Zahl gelesen, die du da herausgefunden hast. Das ist quasi, also was ist der Finanzplan der Rheinbahn und wie viel Einfluss hat jetzt dieses Kunststoffschwellen-Thema da drauf?
Ja, also die Brücke ist vielleicht, warum muss das Unternehmen denn jetzt eigentlich so genau auf sich selber gucken und die Prozesse optimieren und so weiter? Weil eben da wirklich eine gewaltige Herausforderung vor dem Unternehmen liegt. Weil letztendlich die Verkehrswende, wie sie stattfinden soll in einer Stadt wie Düsseldorf, bis 2035 klimaneutral zu sein, da spielt der Verkehr eine Riesenrolle und die Rheinbahn eben eine Riesenrolle bei der Verkehrswende. Die ist quasi, das wird immer wieder gesagt, das Rückgrat dieser Verkehrswende. Das heißt, ganz viel liegt an diesem Unternehmen. Das muss diese Verkehrswende hinkriegen und die, das sagt sich so schnell, Verkehrswende, aber was das wirklich im Detail heißt,
sagt sich auf jeden
ist
Fall
gewaltig.
Als Kunststoffschwelle.
Genau. Und bisher hat die Rheinbahn sich sehr bedeckt gehalten, damit da herauszurücken, damit, was kostet die denn eigentlich? Mhm. Also was müsste ja eigentlich passieren in der Stadt? Wie viel mehr Fahrzeuge braucht man? Wie viel mehr Angebot? Was muss man aber noch an auch bestehenden Fahrzeugen wieder ersetzen natürlich? Was kostet das eigentlich? Und das haben die ermittelt in einem langen Prozess und haben jetzt mal die Zahl gesagt. Und da steht jetzt als Preisschild 6 bis 7 Milliarden Euro. Nur in Düsseldorf, wenn man das mal bundesweit sich überlegt, ne, was das heißt, auch auf andere Städte übertragen, wie diese welche Kosten diese Verkehrswende verursacht, die eigentlich stattfinden müsste, boah, da muss man schon schlucken.
Ja.
Und deswegen sagt Annette Grabbe, also der berühmte Doppelwumms hier, unser Kanzler und so weiter, den bräuchte man eigentlich jetzt auch für die Verkehrswende. Also das muss vom Bund kommen. Dieses Geld kann eine Kommune, selbst wie Düsseldorf, die ja immer noch finanziell relativ gut dasteht, das kann die einfach nicht schaffen.
Ja.
Und insofern das doch sehr energische Plädoyer in Richtung Bund, da muss was kommen.
Ja. Ne? Ja, also das heißt, es wird sich nicht nur nach innen geguckt und geguckt, was man innerhalb des Unternehmens vielleicht verbessern könnte, smoother machen könnte, irgendwelche Abläufe verbessern und so, sondern auch, dass es tatsächlich nach außen getragen wird, dass da auch Unterstützung vonnöten ist oder irgendwie. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also vor allem genau, was müssen wir hier selber als Unternehmen wuppen, eben diese Verkehrswende hinkriegen. Also das heißt, den Ausbau des Bus- und Bahnverkehrs in der Stadt deutlich nach vorne bringen.
Ja.
Also, und gleichzeitig natürlich auch die Dekarbonisierung, das ist ja ein wichtiger Punkt. Also, dass eben keine Dieselbusse mehr hier rumfahren in 2035, sondern dass alles elektrische Busse sind. Alleine das, also Dekarbonisierung und den Bestand ersetzen, sind schon 60% dieser Milliardensumme und nur in Anführungszeichen 40% gehen dann dahin, das Angebot auszubauen.
Ja, das heißt, damit auch, also wird sich auch ein bisschen angeschaut, wie es läuft, damit vielleicht solche Dinge in Zukunft nicht mehr passieren, dass da, warum auch immer, aus welchen Gründen auch immer, mit welchem Hintergrund auch immer, im Alleingang eine Person entscheiden kann, wir verbauen das jetzt.
Einfach besser fluppt da beim Unternehmen. Ne?
Damit es reibungslosere
und effiziente Prozesse umgesetzt werden können.
Ja, ich bin mir sicher, wir werden noch ein weiteres Mal über dieses Thema sprechen, weil da ja immer was los ist und das ist ja irgendwie auch ganz schön. Also für jetzt bin ich gespannt, wie schnell die Kunststoffschwellen sich... Ich werde es nie erfahren, wo es ist und welche erneuert werden, aber vielleicht ja schon. Das werde ich dann berichten. Nein.
Ich kann das Interesse nachvollziehen, dass man die Orte jetzt nicht sagt, wo die liegen, weil natürlich dann doch mancher vielleicht denkt, um Gottes Willen, da darf ich die Bahn nicht mehr nehmen, weil natürlich. Da liegt jetzt diese verbotene
Kunststoffschwelle. Also das ist ja, darum ist es ja auch schön, irgendwie darüber tatsächlich mal zu, also ich wusste nicht, mit diesem Wort anzufangen.
Man muss sich also wirklich keine Sorgen machen,
ja,
glaube ich. Also das ist meine Einschätzung, man kann beruhigt Bahn fahren.
Okay, das ist doch sehr schön und ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Ich war ja noch nie im Stadion.
Ich auch nicht. Das stimmt nicht. Ich sag das immer so. Und als ich das vorhin.
Also ich war schon mal in einem Stadion, um das kurz zu sagen, aber noch nie bei einem Fußballspiel im Stadion.
Genauso auch. Ich war im Stadion, bin auf einen Menschen zugelaufen, von dem ich gedacht habe, dass der vielleicht, also fand ich jetzt, da war ich 19, ne? Oder 18, fand ich attraktiv. Also bin ich einem Mann entgegengelaufen und wir haben uns tief in die Augen geguckt und dann hat er sich zur Seite gebeugt und sich übergeben, weil er offenbar sehr betrunken war, aber ich habe es auch ein bisschen persönlich genannt und dann habe ich genommen eigentlich. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich nie wieder ins Stadion gehe, weil ich damit nicht so gut
das hatte. Das ist, wenn ich das sagen darf, eine sehr weibliche Perspektive auf den Fußball.
Ja, ich meine, wo mit Ball gespielt wird, wird offensichtlich auch nicht alkoholfreies Altbier getrunken. Und ich schiebe es darauf, ja.
Wir haben ja auch gelernt, dass es nicht so viel nicht alkoholfreies Altbier
deswegen,
gibt. Was soll man
was hätte
machen?
Er, was hätte
was
er
soll man
sollen?
Tun? Ja. Naja, also sagen wir mal Folgendes. Ich würde auch sagen, wenn das an diesem Wochenende gut läuft, dann ist auch mal okay, wenn man sich ein bisschen die Kante gibt als Fortuna-Fan, denn hat wirklich Leidenszeiten hinter sich, aber auch eine Saison, die durchaus ihre Höhen und Tiefen, aber auch sehr viele Höhen einfach wirklich hatte, glaube ich. Und jetzt ist es soweit. Relegation, also die Möglichkeit, doch noch aufzusteigen, obwohl man es nicht ganz direkt geschafft hat, aber man kann es noch auf den letzten Metern hinkriegen. Ja. Und wie die Chancen stehen, das erklärt uns jetzt im Gespräch mit der bezaubernden Tosja Kormann, der großartige Gianni Costa.
Gianni Costa ist mir zugeschaltet. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Wir sprechen heute über ein Thema, was Fußball Düsseldorf wahrscheinlich seit einiger Zeit beschäftigt. Es steht, wenn alles gut läuft, die Sterne richtig stehen und die Füße mitmachen, ein Aufstieg ins Haus.
Das ist eine typisch Düsseldorfer Formulierung, ne, weil der Kopf dann ja auch noch eine Rolle spielt und zwei Spiele zu spielen sind. Also die sollten wir uns dann doch noch alle miteinander geben, wenn aber die Relegationspartien, und das ist dann richtig am Ende, gegen den VfL Bochum, der Bundesligist ist, ja in dieser Paarung, auch das sei nochmal für den einen oder anderen erwähnt, damit auch so ein bisschen schon der Favorit ist in dieser Begegnung. Also wenn diese beiden Partien am Donnerstag jetzt und am Montag siegreich verlaufen oder zumindest in der Tordifferenz so ausfallen, dass Düsseldorf da vorne ist, dann würde das bedeuten Aufstieg, ja.
Ich habe gerade in unserem kurzen Vorgespräch schon, ich möchte sagen, zugegeben, dass obschon ich hier geboren und aufgewachsen bin, bin ich dem Stadion bislang ferngeblieben, was aber nichts Persönliches ist, sondern einfach ein generelles Desinteresse an Ballsport vielleicht eher zum Grund hat. Deswegen Relegation. Wenn ich das richtig verstehe, gibt es eine Mannschaft in der Bundesliga, die dem Abstieg nahe ist und diese Mannschaft, die jetzt nun Fortuna Düsseldorf ist, die wahrscheinlich, wie du schon erklärt hast, wenn es siegreich alles abläuft, dann aufsteigt, also die beiden tauschen sozusagen die Plätze.
Genau, also Man hat sich da irgendwann dafür entschieden, dass man die Relegation wieder einführt. Die gab es auch eine ganze Zeit nicht mehr. Gibt auch gute Gründe auf der einen wie auf der anderen Seite, ne, warum es sowas geben sollte oder nicht. Ne. Die Kritiker sagen, da lädt sich doch sehr viel Emotionen auf, ne, auf diese beiden Spiele. Ganz oft hat das dann auch bei der unterlegenen Mannschaft dann mit Ausschreitungen und so weiter, gab es da schon die Folge, also gerade beim Bundesligisten. Und es ist natürlich auch eine sportliche Frage, die man sich stellen sollte. Ne. Ist eine Mannschaft, die jetzt halt eben so lange schlecht gespielt hat, in dem Fall wie der VfL Bochum und dann auf dem 16. Platz gelandet ist, hat dies dann verdient, in der Bundesliga zu bleiben, und ist es dann fair für den Zweitligisten, ne, dass er dann halt eben nicht so direkt drauf könnte. Muss man fairerweise sagen, das ist eine Diskussion, die wird tatsächlich immer so einmal im Jahr geführt, immer dann, wenn Relegation ist, und die wird vor allen Dingen besonders von denen besonders intensiv geführt, ne, die sich da so ein bisschen in der benachteiligten Rolle wehen. Ich glaube, falls es dazu käme, dass Düsseldorf auch aufsteigt und man hätte dann noch diesen Strohhalm Relegation, um im nächsten Jahr möglicherweise nicht abzusteigen, würden diesen Bonusspiele dann doch auch alle ganz gerne mitnehmen.
Ich verstehe, dass es jetzt so kommt. Ist natürlich das Ergebnis einer gespielten Saison auf beiden Seiten. Wie waren denn die Saisons für die beiden Mannschaften? Also hat Fortuna eine außergewöhnlich gute Saison gespielt und Bochum einfach war nicht so gut drauf? Unterscheiden sich die Mannschaften so prinzipiell, dass da irgendwie andere Sachen im Spiel sind? Also ich möchte ein bisschen darauf hinaus, wie kommt es dazu?
Ich glaube, es ist jetzt für beide keine Monsterüberraschung, dass es jetzt zu so einer Konstellation gekommen ist. Bochum hatte sich eigentlich schon als gerettet gewähnt eine ganze Zeit lang. Also die sind dann da doch nochmal so ein bisschen Last-Minute-mäßig tatsächlich am letzten Spieltag ja dann auf diesen Relegationsplatz gerutscht. Aber so vom Niveau her, vom Kräftemessen her, ne, ist es so ein gefühlter Club, der so zwischen erster und zweiter Liga steht. Also kann es jetzt nicht, ne, so eine absolute Breaking-Sensation gewesen sein, dass die da unten landen. Für sie sicherlich bitter. Das Momentum liegt ganz klar auf Düsseldorfer Seite, denn die sind ja 2020 zuletzt aus der Bundesliga abgestiegen und haben sich jetzt tatsächlich so peu à peu, Schritt für Schritt, wieder an diese Töpfe herangespielt. Letzte Saison, war so okay, ne? Und dann hat man aber gemerkt, mit Daniel Thun, man bleibt weiter bei ihm. Da wächst etwas heran. Es ist keine absolute Übermannschaft, ja, dass man so mit der Zunge schnalzt und so sagt, oh, so einen Fußball hat man jetzt noch nie gesehen, aber man sieht da halt eine Mannschaft auf dem Platz, die richtig Bock hat, die gute Typen dabei hat, die auch individuell, so heißt es dann immer im Fußball, ne, so Unterschiedsspieler hat, und da sind ein paar richtig klasse Typen bei. Und ja, deswegen glaube ich, ne, so diesen Schwung und diese Positivstimmung nimmt jetzt erstmal Düsseldorf mindestens in das erste Spiel mit. Und da muss man schauen, was dann beim Rückspiel, das Rückspiel ist immer traditionell bei dem Zweitligisten, also was beim Rückspiel dann in der Arena am Montag dann bei rausspringt.
Ja, wie du schon sagst, also Fortuna hat jetzt ja eine Weile nicht mehr in der ersten Bundesliga mitgemischt. Bochum dann dementsprechend schon. Wie unterscheiden sich diese beiden Teams? Also wie kann ich mir das tatsächlich so ein bisschen from scratch vorstellen? Also wer in welcher Liga spielt, wie das passiert, das ist jetzt wahrscheinlich viel zu groß, das alles auszuführen, woran das dann immer ganz liegt. Aber also treffen da auch so ein bisschen Underdogs auf, wie nennt man das?
Nee, was überhaupt
nicht. Ist denn das Gegenteil davon? Oder ist das einfach?
Ja, ich habe gerade auch überlegt. Also, nö, ich glaube einfach, da sind zwei Mannschaften, die könnten sich gut und gerne auch in der zweiten Liga treffen. Also, wie gesagt, nochmal, Bochum ist so eine Mannschaft, die zwischen den Welten irgendwo so schwebt.
Ich verstehe.
Ne? Also, das ist jetzt was anderes als wie in vorangegangenen Jahren, wo man ab und zu mal so einen Bundesligisten dabei hat, der irgendwie, du hast es eben so nett ausgedrückt, weil die Sterne vielleicht schlecht standen, ne, dann da unten reingerutscht ist. Irgendwann hat man so einen Lauf, negativ laufen, und dann schwuppdiwupp, ehe man sich's versieht, ist man nicht im internationalen Geschäft, sondern spielt Relegation. Solche Beispiele gab es und gibt es noch und nöcher immer wieder, ne, von Clubs, die da wirklich nicht unten reingehört haben. Bei Bochum ist es, wie gesagt, eine Mannschaft, nochmal, es hätte kein Hahn nachgekräht, also im Sinne von, natürlich die Bochumer Fans mögen es mir verzeihen, die natürlich sehr wohl, aber kein anderer hätte jetzt gesagt, boah, das ist jetzt aber so eine Ungerechtigkeit des Fußballs, ja, dass die zum Beispiel, wenn die direkt abgestiegen wären, dann wäre es halt so mal wieder passiert, weil man eigentlich weiß, so in 2-3 Jahren berappeln die sich wieder und sind dann oben mit wieder dabei. Bei Düsseldorf ist es eine Mannschaft, so in der Geschichte dieses Vereins, so ganz grob überschlagen, war man dann doch mehr in der zweiten als in der ersten Liga. Also ein Verein, der ganz genau auch weiß, woher er kommt, der jetzt aber, wie gesagt, so einen positiven Lauf hat, der sehr, 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 sehr viel richtig gemacht hat in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, dass man jetzt als Ergebnis eben das präsentiert bekommt. Also man sagt immer so schön, in der zweiten Liga zahlt sich vor allen Dingen Kontinuität aus. Also da ist es ganz, ganz wichtig, nicht jedes Jahr von Neuem anzufangen, sondern mit einer eingespielten Mannschaft möglichst loszulegen. Und das ist in Düsseldorf der Fall. Die haben jetzt im letzten Sommer auf 2-3 Positionen sich verändert. Ich denke mal, auch wenn du dich eben geoutet hast, so als Nicht-Fußball-Fan, Name, der dir eventuell in Düsseldorf schon mal über den Weg gelaufen ist, spätestens wenn man beim Griechen isst und da dein Gastgeber dir dann stolz erzählt, Christos Tsolis, ja, ist der Überflieger dieser Mannschaft und der zweiten Liga. Also ein Typ, der dann nochmal so diesen entscheidenden Kick dazugegeben hat und aus einer guten Mannschaft, jetzt wie man sieht, eine sehr gute Mannschaft gemacht hat. Ob das dann eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft ist, werden wir jetzt halt sehen.
Begegnet man sich da jetzt schon auf, wie sagt man das im Fußball, aus Wadenhöhe?
Auf Wadenhöhe, genau. Ja, auf Grasnarbenhöhe. Na, also ich denke schon, sonst wäre es ja auch irgendwie Schmarrn. Also wenn die Bochumer jetzt plötzlich Düsseldorf eine Favoritenrolle reinquatschen wollen, dann würde da auch ein bisschen was falsch laufen. Ich würde mal aber sagen, wir reden von 60-40 für Bochum und nicht eine größere Größenordnung. Vielleicht ist es auch 50-50. Du hast vielleicht mitbekommen, Manuel Riemann, der etatmäßige Stammtorhüter von Bochum, ist ja suspendiert worden. Offiziell nennen sie es nicht suspendieren, sondern juristisch irgendwie anders. Fakt ist halt eben, er spielt in den beiden Spielen nicht mit. Das kann auch ein psychologischer Trick sein für die Mannschaft, weil das ist eigentlich so eine Nummer, Friedhelm Funkel, vielen Düsseldorfer noch ein Begriff, der hat auch immer ganz gerne zu solchen Bauerntricks gegriffen. Das meine ich gar nicht despektierlich, sondern eher anerkennend. Es kann schon was natürlich mit einer Mannschaft machen, wenn du sagst, der vermeintlich Beste in deinem Team, der Torwart, ne, den setzt du jetzt auf die Bank und sagst, okay, Freunde, jetzt müsst ihr es richten. Ne? Und jetzt brauchen wir mal so richtig Mannschaftspower von allen. Und das wird spannend sein zu sehen.
Verstehe. Das heißt, ja, die Bochumer haben da dann vielleicht durch diesen, ja, wie du es nennst, psychologischen Trick, da den Ansporn. Und als wir vor ein paar Minuten da waren, dass jetzt dieses Spiel ansteht, hast du ein wenig zögerlich, habe ich das zumindest interpretiert, gesagt, ja, falls es dann dazu kommt, dass die, also, wie stehen die Chancen? Also ganz Hardfacts-mäßig
Es geht ja immer darum, was sagt das Herz und was sagt der Kopf, ne? So, und ist keine Frage, dass mein Herz, ne, als jemand, der diese Mannschaft so intensiv begleitet, es ihnen gönnt. Also wenn du das von mir hören willst, ich gönne es ihnen von Herzen, ja, dass sie in beiden Spielen möglichst 5-0 gewinnen und schon am Donnerstag Abend um 22:25 Uhr oder so ein Deckel drauf ist, so völlig okay. Ich glaube nur Kastropper Straße, also das Stadion, das Ruhrstadion in Bochum, 20.30 Uhr, Flutlicht, das ist schon ein Brett. Ja, also da musst du auch als Mannschaft bestehen. Fortuna hat zwar über den Pokal schon ein paar große Spiele gemacht, aber das ist jetzt nochmal eine andere Hausnummer. Da musst du auch mental erstmal dann da bestehen. Also von daher wäre ich da jetzt persönlich total zufrieden, wenn das mit einem Unentschieden ausgeht oder auf jeden Fall nicht mit einem hohen Ergebnis in die Negativrichtung. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, so vom Momentum her bin ich mir sehr, sehr sicher, volles Haus, volle Arena in Düsseldorf, 20.30 Uhr am Montag, Heimspiel. Ich glaube, wenn dann noch die Möglichkeit da ist, die Sterne A gut stehen und das Tableau es so will, glaube ich, wird Fortuna Düsseldorf dann den Deckel drauf machen und in die Bundesliga zurückkehren.
Dein Wort in Fußballgottes Ohr. Was mich natürlich auch interessiert, darüber hinaus, wie bereitet sich so eine Mannschaft darauf vor? Also was passiert da jetzt im Vereinshaus?
Also im ganz optimalen Fall werden die gar nicht viel machen und werden die sich gar nicht viel vorbereiten, ja, weil das würde bedeuten, dass du aus deinen Automatismen ausbrichst, die dich ja bis dahin gebracht haben. Matthias Zimmermann, das ist der rechte Verteidiger von Fortuna, so ein ja, Urgestein ist ein bisschen übertrieben, aber jemand, der schon sehr lange im Verein ist, der hat gesagt, ne, das Beste, was wir jetzt machen können, ist, uns nicht neu zu erfinden, sondern einfach das weiterzumachen, was uns eben bis hierhin gebracht hat. Und da würde ich sagen, für einen Fußballer unwahrscheinlich weise Worte, würdest du jetzt entgegnen. Und ich würde dir da voll zustimmen, weil ich sage, cleverer geht's natürlich nicht. Was willst du auch anders machen? Ne? Wenn du jetzt irgendwie glaubst, du könntest jetzt noch irgendwie 1, 2, 3 Samba oder so da einführen, ist Quatsch. Mach einfach deinen Stiefel. Die werden am morgigen Tag in ein sogenanntes Tageshotel nach Essen gehen. Das ist nicht unüblich. Man bereitet sich da dann als Mannschaft vor, hat dann eine sehr kurze Anreise von Essen nach Bochum oder eine noch kürzere Anreise als von Düsseldorf aus. Wird da halt eben bis, keine Ahnung, ne, 5 Uhr oder so dann bleiben. Ungefähr 2, 2,5 Stunden vor einem Spiel. Das ist, musst du dir vorstellen, wirklich in so einem Standardprotokoll steht das bis auf die Minute genau, wie sich so eine Mannschaft vorzubereiten hat drin. Genau, ne? Und da ist dann irgendwann halt eben Ding-Dong Abfahrt und irgendwann Ankunft halt eben im Ruhrstadion. Und ich denke, die werden um auch nochmal einen Fußballerbegriff einzubringen, heiß wie Frittenfett sein, ja, und werden dann da halt eben zeigen wollen, dass sie da halt einfach zurechtstehen.
Ja, also dass sich im besten Falle im Vorhinein vor so einem großen Ereignis nicht viel ändert und so, das finde ich tatsächlich eine sehr kluge Überlegung, und dass man da einfach seinen Stiefel weiterfährt oder die Choreo durchzieht. Wenn es jetzt dann soweit ist und wir reden jetzt einfach mal in dieser Möglichkeit, Fortuna dann aufgestiegen ist.
Da kriege ich dich, glaube ich, auch nicht mehr raus, ne, aus der Spur.
Nee, ich habe mich jetzt entschieden. Jetzt entschieden. Ab heute schlägt es mir nicht mehr. Was verändert sich dann aber für die Stadt? Also, dass die jetzt im Vorhinein nichts mehr anders machen, ist das eine. Aber was bedeutet das für so eine Stadt, wenn dann wieder ein Bundesliga-Verein hier beheimatet wäre? Also auf
ich
jeder
meine,
Ebene,
ja
also emotional natürlich, aber auch, also gibt es da dann nochmal irgendwie, muss dann da im Stadion nochmal was umgebaut werden, oder also dann wird alles ein bisschen größer, dann.
Also noch viel größer geht's nicht, ne? Also mit knapp 52.000, 53.000 je nach Zählart Zuschauern ist es schon eines der größten Stadien auch der zweiten Liga, und ich glaube, da wird nicht mehr viel angebaut werden. Am Ende, glaube ich, wird die Frage sein, wie emotional man das umsetzen kann, was man da dann gezeigt hat, ne, um auch Leute vielleicht wie dich zu catchen und zu sagen, ne, nach 22 Jahren nach deiner Geburt, zwinker, zwinker, bist du jetzt dann endlich dann auch zum ersten Mal im Stadion. Das ist ja letztendlich der Punkt. Ne? Also wie kann man diese Euphorie in die Stadt tragen? Der Zuschauerschnitt war jetzt in der vergangenen Zweitligasaison echt sehr, sehr gut, auch bedingt durch Fortuna für alle und die damit verbundenen 3 Gratisspiele. Die wird es ja auch weiterhin geben, auch in der Bundesliga übrigens. Ne? Dann wird es dann 3 bis 4 oder vielleicht sogar 5 Gratisspiele geben. Also ich glaube, gegen Bayern München, wenn es dann dazu käme, das würde ganz eventuell kein Gratisspiel werden. Aber einigen wir uns drauf, da ist, glaube ich, jedes Spiel dann in der Bundesliga ein Bonusspiel und ein Gratisspiel im Prinzip für viele Fans. Und von daher wird das schon sehr attraktiv sein. Nein, also es muss nichts renoviert werden, also nichts groß renoviert werden. Die ganzen anderen Baustellen, die sind da, ja, also das Vereinsgelände beispielsweise, beziehungsweise das Trainingsgelände, puh, das ist schon alles sehr, sehr spartanisch. Das hat nicht mal etwas mit zweiter Liga zu tun, das muss man so deutlich sagen. Das ist aber in Düsseldorf ein sehr, sehr kompliziertes Konstrukt zwischen Verein, zwischen Stadt und so weiter und so fort, der Betreibergesellschaft, die live rund um das Stadion. Da haben es andere Vereine an anderen Standorten ein bisschen leichter immer dann, wenn denen halt eben das Stadion auch gehört. Ist aber jetzt ein sehr komplexes Thema und würde zu weit führen. Aber das sind so Punkte, die müssten dann auf verschiedenen Ebenen angegangen werden, und vielleicht hilft das ja dann dabei.
Ja, ich finde das aber tatsächlich ein interessantes Thema. Da kann man ja vielleicht irgendwann dann tatsächlich nochmal drauf eingehen, weil genau, auf der einen Seite hat man dann vielleicht als Club auch nochmal andere Karten in der Hand, um bestimmte Prozesse vielleicht zu beschleunigen. Und natürlich, wenn man so ein bisschen auch eine gewisse Rolle hat, ne, also ja, Underdog stimmt ja jetzt in dem Fall auch nicht, aber das kann ja auch was machen, wenn es dann plötzlich eins größer wird, dass das natürlich auch mit der Community was macht oder mit den Fans, oder genau, dann kommen vielleicht ein paar Sensationserfolgsfans wie ich dann dazu, die so sagen, ah, habe ich ja schon immer gesagt. Aber ne, also das finde ich auch spannend. Das ist ja wie wenn das zweite Album von der Band plötzlich durch die Decke geht und dann war man aber schon bei der kleinen Clubtour dabei. So. Also es kann ja auch was machen mit dem ganzen Drumherum.
Also ich glaube, ne, Düsseldorf hat ja schon eine Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Also die hatten schon sozusagen, um in dem Bild zu bleiben, ein paar Nummer-1-Hits.
Das stimmt.
Das heißt, also wir reden jetzt hier maximal so von so einem Comeback, ne? Also von einer Band, die sich vielleicht jetzt neu erfunden hat, ne, und jetzt nochmal auf die große Bühne zurückkehren möchte. Wie bei vielen Erfolgsbands auch mit einem relativ verjüngten Personal natürlich, ne, für eine Fußballmannschaft ist das normal. Ich glaube, am Ende ist es so, kann da keine wissenschaftliche Erhebung zu anbieten, ne? Das ist nur so ein optischer Eindruck manchmal, wenn ich auch so ein Stadion gehe. Fortuna hat ein sehr, sehr treues Kernpublikum. Das, ich sag's immer so, ne, wenn wir beide uns, weiß ich nicht, zum Mikado-Spiel ja im Mittelkreis treffen würden, würden da auch irgendwie so und so viel 1000 Menschen mitkommen und sich das dann anschauen, weil einfach der Vorhang aufgeht und Fortuna legt los. Was ich jetzt wahrgenommen habe, ist aber, das fand ich echt cool, dass viele junge Leute plötzlich, ne, Fortuna wieder so entdecken. Also so in der in dem Altersbereich, weiß ich nicht, so plus minus 12 bis 30 irgendwie, ne? Dass da ganz, ganz viele auch so, weißt du, so, ey, was machen wir jetzt am Sonntagnachmittag oder Sonntagmittag? Ey, lass uns zu Fortuna gehen. Und das finde ich mega nice, diese Wahrnehmung, weil das einfach zeigt, dass der Verein lebt, dass er nicht nur in Vergangenheit lebt, sondern auch in Zukunft denkt, ein Stück weit auch. Da wird sicherlich noch weitere Antworten geben müssen, ne, wie man so junge Leute auch an so einen Verein ranbringt, weil das ist halt eben nicht mehr so, ne, wie die, sag ich mal, die ja Altvorderen immer so propagieren, ne? Man muss irgendwie zu so einem Verein finden und dann darf man nie wieder sich von dem wegbewegen. Das ist heute anders. Ja, das hat noch nicht mal was mit einem Alter zu tun heute. Die Leute wollen sich nicht mehr so festbinden. Die wollen ganz anders angesprochen werden. Ja, es gibt viele, die 90 Minuten gar nicht mehr durchhalten. Ne? Dann können natürlich wieder, wie gesagt, die Traditionalisten sagen, ja, dann sind die halt falsch da. Mag sein. Ich glaube aber, das ist Quatsch. So kannst du heute nicht mehr denken.
Mhm. Ja, das ist wahr. Du wirst dir dieses Spiel auf jeden Fall anschauen. Bist du live vor Ort bei beiden Spielen? Bei beiden Spielen.
Ja, genau. Also ich bin ja nicht Einzelkämpfer bei uns. Mein Team, das sich um 1895 kümmert, das ist, wenn ich hier kurz die kleine Werbeschalte einbringen kann,
bitte,
noch, dass ich sozusagen, wenn du willst, 24/7 rund um, wie wir sagen, den geilsten Verein der Welt kümmert. Das wird vor Ort sein, der Bernd Jolitz, der Tobias Dinkelburg und ich. Wir werden sowohl an der Kastrupper Straße sein, als halt auch beim Heimspiel am Montag. Für uns ist es natürlich auch so, dass wir hoffen, zwei möglichst nervenaufreibende, tolle, geile Spiele zu sehen. Aber es wäre auch ganz cool, wenn es einfach eine klare Sache wird, natürlich für Fortuna. Und damit die grauen Haare auf dem Kopf nicht noch grauer werden. Und das fänden wir alle sehr, sehr sympathisch, wenn das so enden könnte.
Ja, ich natürlich auch. Was sagt man im Fußball, im Theater? Sagt man toi, toi, toi? Was sagt man im Ballsport?
Ja, es gab mal einen berühmten Comedian, der hat an der Stelle dann gut Kick gesagt, ne? Und ich glaube, was Originelleres fällt mir jetzt auch an der Stelle nicht ein.
Dann belassen wir es dabei. Vielen, vielen Dank für die Ausführungen und mein neu erworbenes Fußballwissen.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Ich muss jetzt was gestehen. Ich bin ja durchaus ein Bewunderer der japanischen Kultur, des japanischen Essens, auch durchaus der japanischen Ästhetik etc. pp. Ich war bei meinem ganzen Leben noch niemals, es hat sich einfach wirklich nicht ergeben auf dem Japantag. Also ich war auf dem Japantag insofern, als dass wir ja schon mal vom Japantag live gepodcastet haben. Da stand unser Podcast mobil vor den Shadowakan. Und wir haben sehr lustige Sachen gemacht, unter anderem einen Ramen-Wettbewerb, wo sich herausstellt, so eine Nudeln in der Cup bleiben verdammt lange sehr heiß. Aber deswegen bin ich nie über den Japantag gelaufen. Also ich kenne das Programm des Japantags wirklich nur von Weitem. Es ist eigentlich total schade.
Lucky you.
Wieso?
Dass wir jetzt darüber reden, so, was da alles nicht so. Nein. dass du jetzt erfährst, was da dieses Jahr alles los ist.
Ja, aber so. Das Problem ist, ich erfahre ja jedes Mal, was da so los ist und traurigerweise kommt es nie dazu, dass ich auch mal tatsächlich hingehe. Ich müsste eigentlich wirklich mal meinen Kalender gucken und schauen, was ich an diesem 1. Juni eigentlich mache.
Also ich möchte jetzt nicht zu doll auf dem digitalen Zwilling-Ding rumreiten, aber ich war tatsächlich auch noch nie so richtig, also nicht, weil ich jetzt alles immer so mache wie du, aber ich habe mir das Feuerwerk schon ein oder andere Mal angeschaut, deswegen behaupte ich, ich war auf dem Japantag, aber jetzt so intensiv einen ganzen Tag von 11.30 Uhr bis 23.45 Uhr mit Programm habe ich jetzt auch noch nicht da.
Also mir tritt schon der kalte Schweiß auf die Stirn, wenn ich diese Uhrzeiten höre.
Ja, und es ist einfach auch so voll.
Es ist sehr voll, es ist meistens sehr warm. Aber es ist halt auch sehr geil, ne? Es ist auch cool.
Das stimmt, aber ich glaube, wir sind natürlich hier als Ortsansässige auch ein bisschen verwöhnt, weil gutes japanisches Essen und
du meinst, wir haben jeden Tag Japan-Tag?
Der Nordpark, wenn man da sich aufhält, dann kann man wirklich fantastische Cosplay-Kostüme sich angucken, Wochenends auch ohne Japan-Tag. Also es bedeutet nicht, dass ihr alle nicht zum Japan-Tag gehen sollt, aber also vielleicht ist es auch ein bisschen das.
Vielleicht. Meine Japantag-Erlebnis Nummer 1 war das erste Jahr, als ich in Düsseldorf war. Und es war tatsächlich, also dazu kommt natürlich noch, das muss man vielleicht entlassend sagen, da war ja auch ein bisschen Pandemie noch dazwischen. Ne? Also 2019 bin ich nach Düsseldorf gezogen und hatte die gloriose Idee, am Tag des Japantags wollte ich gerne Kimchi kaufen gehen. Bin also auf die Immermannstraße gelatscht und rannte natürlich rein in einen Mahlstrom, möchte ich sagen, von verkleideten Menschen. Und man kann das nicht so häufig sagen. Ich habe es in diesem Podcast auch diese Anekdote schon mal erzählt, aber ich bin sehr stolz auf diesen Satz. Ich bin mehreren Menschen auf den Schwanz getreten. Das ist eine wahre Geschichte. Und das ist so ein bisschen, das hängt mir noch nach. Aber jedenfalls, wenn man schon auf den Japantag geht, dann sollte man sich vorher dieses folgende Gespräch anhören, damit man überhaupt weiß, was man da nicht verpassen darf, richtig?
Angelina Burch hat mir detailliert erzählt und verraten, was uns alle erwartet am Japantag.
Los geht's.
Liebe Angelina, wie schön, dass wir auch ein weiteres Mal miteinander sprechen, mal wieder. Hallo.
Hallo.
und wir sprechen heute über ein Thema, was einmal im Jahr ansteht. Es gibt aber trotzdem immer viel dazu zu erzählen. Der Japantag steht ins Haus. Am 1. Juni versammeln sich Liebhaberinnen und Liebhaber der japanischen Kultur wieder in der Stadt, vor allem am Rhein, und feiern zusammen und erleben schöne Dinge. Und was da so zu erleben ist und wo man das am besten kann, das erzählst du mir jetzt.
Genau, und zwar wird es da ganz schön voll nächste Woche Samstag, weil es sind jedes Jahr schon rund 650.000 Leute, die dann extra für den Japantag dann kommen, teilweise aus Düsseldorf, aber wirklich auch deutschlandweit, die dann herkommen. Das ist ja eines der größten Japan-Feste in Europa, also das ist wirklich, die Community hier ist schon auch extrem groß und findet jetzt zum 21. Mal statt und ist schon so eine Tradition einfach jetzt geworden, die viele Leute ansteuern. Und genau, dieses Mal sind auch wieder komplett am Rhein entlang verteilt 90 Stände rund mit japanischer Gastro, aber auch Stände, Kulturangebote, Musikbühnen und Co. Also da ist wieder alles vertreten.
Ja, das ist dass es schon zum 21. Mal stattfindet, ist natürlich, also überrascht mich gerade insofern, weil ich die Zahl einfach nicht präsent hatte. Und das ist ja wirklich schon eine ganze Weile. Also da ist Tradition auf jeden Fall auch das richtige Wort. Dass die japanische Community hier so ja sowieso sehr groß ist und da genau viel passiert, ist ja auch nicht unbekannt. Deswegen liegt das alles nahe. Wenn ich jetzt sozusagen, wir spielen jetzt mal den Fall, wir sind zum ersten Mal in Düsseldorf beim Japantag. Ganz grundlegend, wie komme ich am besten hierher? Wie reise ich an und wo gehe ich dann hin?
Genau, also es wird auf jeden Fall voll. Also so viel kann man schon
Wann
sagen.
Wann geht es eigentlich los? Also schon vormittags, ne?
Genau, also die Stände öffnen so gegen 11 und sind dann auch den ganzen Tag geöffnet. Das Bühnenprogramm geht, meine ich, um 11.30 Uhr dann los und ab dann auf den verschiedenen Bühnen den ganzen Tag, je nach Geschmack, ob man gerade wirklich Lust auf Musik hat oder auf mal japanische Kampfkünste sich anzuschauen, gibt es dann auch eine Ecke, wo das dann der Fall ist. Also es ist wirklich volles Programm den ganzen Tag. Und genau, um am besten in die Stadt zu kommen, ich denke mal schon, dass sich in den meisten Fällen wirklich empfiehlt, mit dem Zug oder mit der Bahn wirklich einfach zu kommen. Oder ja, wenn es möglich ist, irgendwie dann zum Bahnhof und von da aus irgendwie vielleicht zu Fuß, dann vielleicht noch über die Immermannstraße einfach noch lang. Thematisch passt es natürlich dann auch ganz gut. Aber ja, es gibt natürlich auch Parkplätze, Parkhäuser und Co. In der Stadt. Aber wie gesagt, es wird auf jeden Fall sehr, sehr voll. Das war letztes Jahr der Fall und das war sicherlich auch einige Jahre davor schon der Fall. Und darauf müssen sich Besucher auf jeden Fall auch einstellen.
Ja, ich habe gerade gedacht, mit dem Fahrrad oder so diesen, also das ist ja hier, obwohl ich jetzt schon eine Weile nicht mehr in diesem Podcast zu hören war, erinnern sich vielleicht die einen oder der eine oder die andere noch daran, dass ich ja nicht so Fan von diesen E-Rollern bin. Aber das wäre natürlich auch wahrscheinlich eine Möglichkeit,
klar,
mit allem Öffentlichen anzureisen. Genau. Da gibt es ja jetzt auch diese neuen Sharing-Stationen, wo man das ja auch irgendwie alles ganz gebündelt dann abstellen kann und so. Das bedeutet, ich reise jetzt also mit der Bahn an, im besten Falle komme hier entspannt, trinke um 11 den ersten Bubble Tea. Was sind die Highlights, die mich erwarten? Also was, es gibt ja mehrere große Bühnen, es gibt diese ganzen kleinen Stände oder kleineren Stände. Was kann ich da so erleben den ganzen Tag lang?
Genau, also es gibt wirklich ein sehr vielseitiges Bühnenprogramm. Also es gibt die Popkulturbühne am Johannes-Rau-Platz. Da sind ganz viele verschiedene Musikgruppen den ganzen Tag. Und genau, dann gibt es am Marktplatz noch Programm und auf dem Burgplatz ist auch noch eine Bühne.
Da ja, da habe ich gelesen, dass da eine Singer-Songwriterin kommt, Ai Higuchi.
Genau, die kommt dann abends.
Die ist schon ein Star, ne? Also das ist schon auf jeden Fall eine Nummer, dass die da ist.
Genau, also die ist auf jeden Fall eins der Highlights an dem Tag. Die das ist eine japanische Singer-Songwriterin, die spielt abends um 21:45 auf der Hauptbühne am Burgplatz, dann kurz bevor das Feuerwerk dann losgeht, wo dann sicherlich auch einiges los sein wird.
Ja.
Genau, also das, was man so über die weiß, die hat auf jeden Fall mit 2 Jahren schon angefangen mit dem Klavierspielen, also ist schon sehr früh dabei gewesen. Singt dann seit die 18 ist auch dazu und hatte dann jetzt vor 2 Jahren mit ja, einem Lied dann, was das Titellied von der TV-Anime-Serie Attack on Titan war, halt dann ihren großen Durchbruch, worüber wahrscheinlich mehrere Fans dieser Serie oder auch der Szene sie vielleicht auch noch kennen könnten. Genau, yeah. Also es ist schon eine größere Nummer, dass sie dann auch in Düsseldorf spielt.
Ja, und wahrscheinlich dann auch deswegen kommen. Und da sind wir schon bei einem Stichwort, was ich mir hier auch notiert habe, was natürlich im Zusammenhang mit dem Japantag sowieso hier in der Stadt relativ präsent, aber vor allem am Japantag Cosplay. Es gibt ja auch wieder einen Wettbewerb, wo die schönsten, jetzt weiß ich es nicht, sind das Kostüme? Weil es sind ja eigentlich Outfits, die, also das ist, da musst du mich jetzt, du bist ja gerade ein wenig im Thema. Ja, was bedeutet Cosplay? Und sind es Kostüme, die dann da prämiert werden oder sind es einfach, also?
Genau, also ich denke mal, Outfits passt so oder so auf jeden Fall, aber es sind ja auf jeden Fall verschiedene Charaktere, die Menschen, die dann in ihren Cosplay-Looks dann herkommen, dann darstellen. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr bunt, denke ich mal, das kann man schon mal auch sagen, weil ja, der Japantag immer so eine Anlaufstelle ist, wo dann wirklich ganz, ganz viele Cosplayer auch hinkommen und wirklich in den verschiedensten Outfits und als die verschiedensten Charaktere und genau, das wird dann ja auch schön gewürdigt bei dem Wettbewerb. Da ist die Teilnahme ist begrenzt, also es gibt eine gewisse begrenzte Teilnehmeranzahl und ich glaube ab 11.30 Uhr können sich die Leute dann auch melden und dann geht's los und dann ist abends oder am frühen Abend ist dann auch noch die große ja, Siegerehrung. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall auch, da mitzumachen, weil der oder die Gewinner, Gewinnerin, die bekommt eine Japan-Reise.
Ja, das finde ich wirklich.
Das ist schon auch was Größeres und was sich auch lohnt.
Ja, und wahrscheinlich einer der großen Träume eines jeden Cosplayers, Cosplayerin, also da dann vielleicht auch einmal nach Japan geflogen zu werden. Deswegen ja, wie gesagt, das ganze Thema Cosplay ist natürlich ein großes, was jetzt auch so zu umreißen ein wenig den Rahmen sprengen würde. Wenn man jetzt cosplaymäßig nicht so unterwegs ist, habe ich im Programm gesehen, kann man trotzdem auch noch anderen Wettbewerben sich stellen. Man kann beim Manga-Zeichen-Wettbewerb was bei mir tatsächlich nicht so sehr vorhanden ist, sein künstlerisches Talent mit Stift und Papier da bieten. Was sind da die Rahmenbedingungen sozusagen?
Genau, da ist den ganzen Tag, also auch jetzt am 1. Juni, dann in der Zentralbibliothek am Hauptbahnhof dann geöffnet. Da können Interessierte vorbeigehen. Dann kommen sie hin und bekommen dann das Thema für ihre vierteilige Bildergeschichte, die sie dann zeichnen. Und genau, auch da werden, ich glaube, die besten 15 Werke dann auch prämiert. Und auch da gibt es eine Japan-Reise zu gewinnen. Also das Thema zieht sich durch und das ist sicherlich auch ja, ein Anreiz auch dann für Interessierte, entweder Cosplayer oder Manga-Zeichner, sich da vielleicht mal zu melden.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, nach Japan kommt man auf, also die Chancen stehen dann wohl relativ okay, dass man das dieses Jahr vielleicht schafft. Wenn ich jetzt weder mich kostümiere oder da nicht so im Thema bin und auch vielleicht jetzt ja zeichentechnisch nicht ganz so am Start, kann ich mich körperlich messen. Es gibt was Neues zu erleben, zum ersten Mal in diesem Jahr. Kannst du dazu was sagen?
Genau, und zwar wird es einen Parcours geben, einen Ninja-Parcours, wo ja sowohl ja Leute vor Ort sind, die das ein bisschen vormachen und zeigen, aber man kann selber auch teilnehmen. Und genau, das ist jetzt die Anmeldung auch schon möglich, aber man kann auch einfach am Tag selber vorbeigehen und sich das mal anschauen. Und das wird sicherlich auch interessant. Und genau, das ist halt einfach die Vielfältigkeit. Also es ist irgendwie von allem was dabei und für alles, was mit dem Thema ja, Japan und auch japanische Community und was es auch einfach in Düsseldorf sehr viel gibt, zusammenhängt, ja. Wird an dem Tag irgendwie für alle was geboten.
Ja, das liest sich auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr spannend, so also wie ja jedes Jahr. Und dann ist, haben wir jetzt auch schon öfter erwähnt, das, naja, unbestrittene Highlight eigentlich das japanische Feuerwerk, dem man ja quasi fast nicht entkommt, selbst wenn man jetzt auf dem Japan-Tag sich nicht aufhält. Das ist dann, ja, wenn's dunkel wird, geht's los. Was ist da dieses Jahr? Also kannst du schon was sagen zu Ausmaß generell? Es ist ja, glaube ich, auch immer einem Thema untergeordnet. Genau, also was erwartet uns da?
Genau, also so wie die Veranstalter es bisher verraten haben, erwartet die Besucher dieses Jahr das Thema Goldmedaillen und Goldregen über Düsseldorf. Und genau, olympischer Glanz von Tokio bis Paris ist das Motto. Und ja, also so, wie es gesagt wurde, sollte das eigentlich vor 4 Jahren schon mal hier stattfinden, als die Olympischen Spiele in Japan waren. Das hatte dann halt wegen Corona damals alles nicht funktioniert. Und genau, jetzt wird es dieses Jahr nachgeholt und wird dann, wenn der Name hält, was er verspricht, mit Goldringen über Düsseldorf sicherlich recht spektakulär werden. Also es geht um 23 Uhr dann los und dauert dann wieder 25 Minuten.
Ja.
Und das zieht dann natürlich auch immer dann sehr, sehr viele Menschen an.
Das stimmt. Und natürlich, wenn man früh genug sich kümmert, kriegt man einen von den Premiumplätzen auf einer der Brücken. Das ist gar kein Geheimtipp, aber auch in der Turnhalle oben kann man sich ja ganz gut eigentlich aufhalten und das sehen. Drüben in Oberkassel hast du einen Spot, wo du dich aufhältst und weißt so, hier sehe ich es auf jeden Fall.
Also generell denke ich mal, kann man sich gut am Rhein einfach verteilen. Ich hatte letztes Jahr das Glück, direkt am Burgplatz auch vorher schon gestanden zu haben, uns von da aus zu sehen. Das war natürlich auch schön, aber auch da wird's voll. Also das, glaube ich, ist auch jetzt schon klar. Aber ansonsten ist es ja überall am Rhein sicherlich auch mit einer sehr schönen Atmosphäre dann auch verbunden, das von da aus zu sehen. Wenn das Wetter dann gut bleibt und dann einfach auch ein schöner frühsommerlicher Tag dann wird am Samstag, glaube ich, wird sich das auch bis abends gut halten.
Da drücken wir natürlich die Daumen, dass es irgendwie, dass das alles glatt läuft und dass es trocken bleibt und im schönsten Falle dann auch noch warm und sonnig. Und ich würde jetzt mal ganz gerade heraus, wie nennt man das, übersprungshandlungsmäßig behaupten, wir sehen uns dann da, spätestens beim Feuerwerk. Meinen richtigen Geheimspot, wo man es am besten sieht, verrate ich natürlich nicht, weil den möchte ich schon für mich behalten. genau, und ja, vielen, vielen Dank für all die Informationen und dann bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf vom Wetterstruxi.
Die aktuelle Wetterlage lässt im Moment relativ wenig Platz für präzise Aussagen, sondern relativ viel Luft für Veränderungen und für, naja, sagen wir mal, dem Hang zum Spontanen. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Naja, im Prinzip können wir sagen, die Wettermodelle berechnen im Moment regelmäßig eine Wetterlage, die mit Schauern und Gewittern untersetzt ist und wo es auch mal für längere Zeit Regen geben kann. Das Ganze ist dann in dem Zusammenhang relativ schwierig zu prognostizieren, denn die genaue Zugbahn von Schauern und Gewittern ist ja generell immer relativ schwierig, aber wie sieht es denn eigentlich aus, wenn beispielsweise Tiefs dann halt eben zu uns kommen, gerade die, die in der Höhe unterwegs sind und die dann entsprechend Schauer und Gewitter bringen, Wo ziehen die genau lang und welche Luftmasse bringen die mit sich? Deswegen ist auch die Prognose für die nächsten Tage auch immer relativ schwierig. Und deswegen ist die Diskrepanz zwischen dem, was von den Meteorologen entsprechend prognostiziert wird, und dem, was dann tatsächlich als Wetter eintrifft, so weit auseinander. Nichtsdestotrotz wollen wir gucken, wie das Wetter in den nächsten Tagen werden wird. Und wir versuchen mal abzuwägen, was in den Modellen drin ist und was tatsächlich dabei rumkommen könnte. Beginnen wir mit dem Freitag. Der Freitag wird uns ein neues Tief bringen. Dieses Tief wird aller Voraussicht nach den Regen so Richtung Vormittag, Nachmittag bringen. Am Nachmittag kann dieser auch schon mal kräftiger ausfallen. Auch hier kann es dann sein, dass der Regen dann mit Gewittern untersetzt ist und dass auch Starkregen dabei ist. Im Moment gehe ich eher davon aus, dass es eine Regenfront wird. Die wird dann halt eben mäßigen Regen bringen. Vermutlich ist dann örtlich begrenzt mal kurzzeitig stärkerer Regen dabei. Ob tatsächlich ein Gewitter mit dabei ist, das muss man noch abwarten. Da gibt es einzelne Modelle, die durchaus bis 25 Liter pro Quadratmeter rechnen. Temperaturen liegen im Groben bei 12 bis maximal 18 Grad. Blicken wir auf den Samstag. Der wird uns noch relativ viele Wolken bringen. Das sind die Reste von dem Tief, die dann abziehen. Am Nachmittag kommt die Sonne häufiger heraus und dann besteht wieder lokal das Risiko für Schauer und einzelne Gewitter. Hier werden diese Schauer und Gewitter allerdings nicht so kräftig ausfallen, sodass es vermutlich eher trocken bis hin zu einem kurzen Schauer geben wird. Temperaturen liegen dann bei 13 bis 19, bei längerem Aufklaren bzw. bei längeren trockenen Phasen sind auch maximal 21 Grad möglich. Der Sonntag wird uns ein neues Tief bringen. Das wird allerdings erstmal die Vorderseite sein, sodass die Temperaturen auf jeden Fall ansteigen werden. Zum Morgen hin ist das Wetter freundlicher, zum Nachmittag sind mehr Wolken unterwegs. Hier wird dann auch wieder die Schauer oder das Schauerrisiko langsam wieder ansteigen. Vermutlich fallen die Regenfälle oder es kommen die Regenfälle erst in der Nacht zum Montag an. Temperaturen steigen auf 11 bis maximal 23 Grad. Und dann blicken wir noch schnell auf die neue Woche. Die wird uns dann vermutlich zum Montag und Dienstag auch wieder neuen Regen bringen. Und dann sind die Temperaturen auch schon wieder kurzzeitig etwas zurückgegangen auf 14 bis 19 Grad, beziehungsweise maximal 20 Grad am Montag und maximal 17 Grad für den Dienstag. Und danach kann ich schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es wird wohl nach und nach wärmer werden. Das Schauer- und Gewitterrisiko, das werden wir so schnell aber nicht los. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog.
Also der Japan-Tag. Ein Tag voller Highlights. Ihr solltet ihn nicht verpassen. Genauso wenig, wie man diesen Podcast verpassen sollte, Tosja. Und ihr habt es mal wieder ans Ende einer Episode geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Viel Zeit investiert, uns zuzuhören. Danke dafür. Danke. Wenn ihr uns was sagen möchtet, wie gesagt, gerne an rheinpegel@rheinische-post.de oder per WhatsApp an 01608080844. Ich freue mich über jeden, der schreibt. Es kommt direkt bei mir an. Ich antworte auch nach Möglichkeit sofort. Und oder irgendwann jedenfalls. Und da könnt ihr gerne Themenvorschläge hinschicken, wenn ihr Ideen habt, was wir uns mal genauer angucken sollten in Düsseldorf. Oder Feedback gerne für diese Episode. Wir freuen uns auch immer über kritische Stimmen zu dem, was wir hier so von uns geben.
Immer.
Ne? Wir brauchen das einfach, dass uns ab und zu mal jemand mitteilt, dass er uns zugehört hat und dass wir auch mal Quatsch erzählt haben. Ansonsten würde ich sagen, habt eine gute Woche. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
Mein Name ist Tosja Kormann.
Bis dann.
Tschüss.
Ihr wollt diesem Podcast etwas richtig Gutes tun? Dann schreibt eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Danke!